Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Neubau. Ich hatte Daniel Grumbach schon mal zu Gast. Er hat uns schon ganz viel von der ersten Bauphase erzählt und nun ist er wieder zu Gast. Jetzt geht es bei uns im Podcast um Baugenehmigung und Co. Ich freue mich, dass er wieder hier ist und sage herzlich willkommen. Hallo Daniel.
Hallo Anna.
Daniel, wie lief denn der Weg so zur Baugenehmigung dann?
Ja, das war etwas holprig. Wir waren ja total verwöhnt durch diese tolle Vorplanung. Und dann ging es plötzlich los, dass es zum ersten Mal wirklich Probleme gab. Und das lag einfach daran, dass plötzlich Unterlagen gefehlt haben, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Also der Antrag ging raus und dann haben wir monatelang erstmal nichts gehört. Und plötzlich gab es Unterlagennachforderungen seitens des Bauamts zu schützenswerten Bäumen und irgendwie wollten sie auch nochmal unsere Abrissgenehmigung sehen. Wir dachten eigentlich, dass beides vorlag. Und es war auch so. Also die Abrissgenehmigung hatten sie schon und die schützenswerten Bäume hatten sie eigentlich auch. Das wurde nur leider von Viehbrockhaus nicht so dezidiert genannt. Hat dann aber dazu geführt, dass wir, ja, ich glaube, insgesamt 4 bis 6 Wochen oder so verloren haben. Und das war schon etwas anstrengend dann, also so zum ersten Mal.
Und war das dann der gesamte Prozess? Also wie lange hat das insgesamt gedauert?
Also wir haben eingereicht, ich meine im Mai, Juni und wollten dann eigentlich 3 Monate später anfangen, irgendwie so spätestens im Oktober, November. Und es hat sich dann alles immer wieder verzögert und ich glaube, die Baugenehmigung war da Mitte Dezember. Kommt natürlich die Weihnachtszeit, da ist es auch schwierig, den Baustart irgendwie zu starten. Das heißt, wir haben dann erst Mitte Januar angefangen mit dem Bau.
Also gut 7, 8 Monate.
Ja. Was ich auch nicht wusste ist, man sagt ja immer so, nach 3 Monaten ist eigentlich automatisch genehmigt. Das ist aber Quatsch. Also nach 3 Monaten könntest du klagen gegen das Bauamt. Muss dann halt selbstständig da aktiv werden. Nur ich weiß nicht, wer gegen das Bauamt freiwillig klagen möchte, weil ich glaube, dann kriegst du so viele Steine in den Weg gelegt, dann baust du gar nicht mehr. Aber falls man das auch so im Kopf hat, so nach dem Motto, nach 3 Monaten muss es durch sein, nee, das ist nicht so. Nach 3 Monaten kannst du dann klagen. Und was auch nicht in diese 3 Monate reinzählt, ist vielleicht auch ganz interessant, sind so Nachforderungen oder wenn sie an andere Behörden irgendwelche Stellungnahmen anfragen. Und das haben die bei uns munter gemacht. Also da muss jeder in der Umgebung irgendwie nochmal seinen Go geben. Und somit diese 3 Monate, die wären wirklich schön, aber ist aus meiner Sicht reine Theorie.
Also an Rückfragen, die jetzt so kamen, hattest du jetzt gerade gesagt, die Abrissgenehmigung und schützenswerte Pflanzen und Baumarten, also Bäume sind ja auch Pflanzen, aber das war irgendwie eine Rückfrage. Gab es noch irgendwas, wo ihr nachbessern musstet?
Nee, also wir mussten letztendlich eigentlich wirklich bei keiner einzigen Unterlage nachfordern, weil diese schützenswerten Bäume, die wurden vermessen. Also hier wurde ein Riesenaufwand gemacht. Hier waren 4 Tage Vermesser auf dem Grundstück, haben sich jeden Baum angeguckt, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser aufgenommen. Es war also alles da, aber letztendlich gab es dann innerhalb der Behörde irgendwelche Ungereimtheiten, warum die Sachen dann einfach nicht gefunden wurde. Zum Beispiel habe ich selber persönlich diese Abrissunterlagen hingeschickt, habe dann nachher auch nochmal eine E-Mail hingeschickt, wo man sehen konnte, dass das schon bei denen eingegangen ist. Aber ja, also von daher, die Unterlagen waren eigentlich so gut aufbereitet, nur gab es da irgendwelche Kommunikationsprobleme oder Findungsprobleme.
Wenn du jetzt immer so rückblickend auf diese, nennen wir es mal Papierphase sozusagen, guckst, also wo noch nicht der Spatenstich war. Was würdest du sagen, so rückblickend, was war die größte Hürde in dieser Phase?
Ich dachte, ich mach's geschickt. So, ich habe, bevor ich eingereicht habe, habe ich alles schon mal der Ansprechpartnerin dort zur Verfügung gestellt, so nach dem Motto, lass uns doch mal sprechen, was wir bauen wollen. Dann habe ich irgendwie aus der Umgebung so Bilder gemacht und habe gesagt, so und so wollen wir bauen. Habe zum Beispiel irgendwie eine Studie rausgeholt, welche Dachneigung für uns am besten wäre und habe das hingeschickt. Und das war auch gut so. Also da war man so im Austausch und man hat so ein bisschen so Verständnis für sein Bauprojekt schon geschaffen, ohne dass man schon eingereicht hatte. Das Problem bei uns war nachher, dass direkt als es dann losging und wir eingereicht haben, ist die leider nach zig Jahren, wo sie dort tätig war, gewechselt und dann gab es eine neue und es hat einfach gar keine Übergabe stattgefunden. Das heißt, ich habe dann leider nochmal von null angefangen.
Okay, die Ansprechpartnerin war die?
Beim Bauamt. Also das wäre so das, was ich allen empfehlen würde, im Vorab da schon mal mit dem Bauamt zu sprechen. Und wenn ich jetzt mal so zurückgucke, ist dann bei mir das Größte gewesen, nicht die Geduld dazu verlieren, ne? Also du hast da riesige Summen, du beschäftigst dich auch schon mit deiner Baufinanzierung, willst da ja auch mal den Kredit irgendwie beantragen. Dann entwickelt sich der Zinsmarkt die ganze Zeit weiter und du kommst da nicht weiter. Und steht auch sogar in den Unterlagen drin, du sollst ja gar nicht erst nachfragen, was es dann irgendwie auch nicht so einfach macht. Und ja, bei uns war dann auch das Problem, dass unser Bauträger kein einziges Mal nachgefragt hatte. Das kam dann auch erst im Nachgang raus. Also von daher, ja, nee, für mich war die Rückblicken, das wirklich nicht die Geduld dazu verlieren, war schon echt schwer.
Das verstehe ich, wenn man so gar nichts machen kann, ne?
Ja, du bist halt ausgeliefert, ne? So typisches Behördenthema. Auch wenn du denkst, so nach dem Motto, versuch mal so den direkten persönlichen Weg, hat bei uns leider nicht funktioniert aufgrund des Wechsels.
Aber dann habt ihr ja gestartet, ne? Wann ging es denn los? Also du hast gesagt, im Januar so ungefähr, ne? Und wie hast du denn den Spatenstich dann erlebt?
Der Spatenstich war geil. Also es ging richtig früh los, eigentlich gar nicht meine Zeit. Ich glaube um 6 Uhr oder sowas war ich auf der Baustelle, war stockdunkel. Und dann stand da einfach endlich mal ein riesiger Bagger. Es war Frühnebel und hat dann angefangen, den Erdaushub zu starten. Das war einfach nur top. Also endlich mal Bewegung, weißt du, dann noch ein halbes Jahr war das ja nachher insgesamt von Einreichung knapp bis losging. Und das war dann schön, weil es dann auch richtig zackig ging. Also die waren echt schnell.
Und hattest du dann einen Bauleiter oder hast du alles selbst koordiniert?
Nee, wir hatten einen Bauleiter. Also das ist Standard, wenn du mit Viprockhaus baust, dass du dann einen Bauleiter an die Hand bekommst. Das ist auch ein bisschen anders, wenn du jetzt zum Beispiel mit Team Massiv baust, da musst du viel mehr selber koordinieren. Und wir hatten aber dezidiert Herrn Schmidt hier als Bauleiter. Und das Kennenlernen war speziell. Also ich dachte am Anfang, dass er betrunken ist und er dachte am Anfang, was ich für ein anstrengendes A-Punkt-Punkt bin. Also ja, ich weiß noch ganz genau. Aber wir haben uns da echt schnell zusammengerauft. Also ich habe dann irgendwann festgestellt, dass er einfach nur erkältet ist und dass er einfach nach Hustenmittel riecht. Und er hat nach ein paar Monaten dann verstanden, dass ich einfach nur involviert werden möchte. Und wir haben uns dann. Es war wirklich ein gutes Zusammenspiel dann irgendwann zwischen uns beiden. Das ist auch wirklich wichtig. Also es funktioniert nicht, wenn du denkst, du musst da gar nichts machen. Also du kommst da hin und alles ist immer bestens. Nee, du musst da schon auch wirklich immer gucken. Aber ohne Bauleiter wäre das für uns auch gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man da einfach zu einem guten Zusammenspiel kommt, so.
Wie waren dann die einzelnen Bauphasen, so Rohbau, wann kamen die Fenster und wie der Innenausbau, wie war das alles so?
Also das Gute bei den Kollegen ist, dass du da einen Bauzeitenplan bekommst, wo alles drinsteht. Also jedes einzelne Gewerk ist da drin. Das orientiert sich so ein bisschen anhand deines Zahlungsplans auch. Und du kannst dann immer sehen, wann wer da ist und was dann gemacht wird. Und bei uns ging es dann am 16.01. los und am 22.01. war schon die Bodenplatte komplett fertig. Also das ist noch ein Wochenende sogar dazwischen. Und das war 2 Wochen schneller, als es im Bauzeitenplan stand. Das bedeutet, das ist immer so eine grobe Orientierung, aber es kann dann auch mal ein bisschen schneller fertig sein oder halt, wenn das Wetter nicht mitspielt, länger dauern. Das war nämlich dann gleich der nächste Schritt. Nachdem dann die Bodenplatte lag am 22.01., passierte ein Monat lang einfach mal gar nichts. Die ganze Baustelle stand still und du baust dann mit Fibrockhaus in so einem Zelt, wenn es dann das Grundstück hergibt. Und das Problem da bei uns dann halt, dass wir zwar ein Zelt hatten, aber die Maurer von der anderen Baustelle nicht wegkamen, weil die da kein Zelt hatten. So, also ja, du musst da schon so, also es ist immer so ein bisschen abhängig auch mit anderen Baustellen, wenn man mit denen baut. Aber letztendlich war dann am 1. April schon richtfest. So, also Rohbauphase lief mega gut durch, weil das Richtfest war eigentlich erst 3 Wochen später geplant. Und das war dann auch wieder wirklich immer auch eine gute Kommunikation mit dem Bauleiter, der uns ja immer wieder auf dem Laufenden gehalten hat, hat auch hier Sachen möglich gemacht, hat zum Beispiel die Stützen rausgenommen, damit wir hier unten im Erdgeschoss dann auch alles aufbauen konnten fürs Richtfest. Hat dann auch selber noch eine Rede gehalten, ist heute auch nicht mehr Standard. Also der stand hier wirklich auf dem Dach, hat hier auch den Richtkranz irgendwie groß aufgebaut. Und nee, das war schon eine gute Nummer so. Fenster, was danach so war, ein Teil deiner Frage, ist vielleicht nicht das beste Thema. Also mit den Fenstern sind wir bis heute nicht fertig. Da gab es einfach ein Problem. Wir haben dann in der Bauphase schon gesehen, dass die Fenstergriffe nicht auf einer Höhe sind und dass die abstehen. Wir haben die irgendwann Frankensteinfenster getauft. Und das dann, also aufgefallen ist es wieder mein Nachbar Klaus, ne, der, ich glaube, ich hatte im ersten Teil auch schon von ihm erzählt, der war ja irgendwie zig Jahrzehnte auf dem Bau, der kam irgendwann rein und meinte zu mir, dass meine Fenster irgendwie ein zu viel über den Durst getrunken haben. Da habe ich ihn erstmal gefragt, warum, und hat er mir das gezeigt so. Und dann habe ich den Bauleiter informiert. Und das ist halt immer das Gute, wenn du einen Bauleiter hast, ne, der muss sich dann ja um alles kümmern, muss einfach nur sagen, hier, ich habe hier was gesehen, und der macht das dann schon. Das bringt dann aber halt nichts, wenn das Gewerk dahinter, also die Fensterbauer, dann. Also die gehören ja dann nicht dazu, sondern das ist ja dann ein Subunternehmer. Und ja, wenn die dann einfach nicht so hinterher sind, dann dauert es halt. Und wir hatten halt bis zum Hausübergabe das Thema noch nicht gelöst. Und jetzt irgendwie nächste Woche oder sowas soll das erst gelöst werden.
Das ist ja dann schon, also wenn wir jetzt hier so von 1.4. Richtfest bis fast 1.4. ein Jahr später, nicht ganz, ist das ja schon ein bisschen.
Ja, das ist krass. Ja, also du hast Sachen dabei, die echt mega gut funktionieren, wo du gar nichts von mitbekommst. Und du hast Sachen dabei, wo du denkst, so, boah, ich habe keine Lust mehr, ich würde es am liebsten sein lassen. Erlebst davon bis.
Und jetzt hast du schon gesagt, irgendwie da hat es bei den Fenstern hat so ein bisschen gehakt. Hat es noch irgendwo gehakt und wo lief es besonders gut? Also ich habe verstanden, der Rohbau war schneller, aber gab es noch so ein paar Sachen, die dich positiv und auch vielleicht negativ überrascht haben?
Also beim Dach muss ich sagen, das lief super. Da gibt es zwei unterschiedliche Gewerke bei Fibrockhaus. Einmal die Zimmerleute, die den ganzen Dachstuhl aufbauen. Und dann einmal die Dachdecker und die Dachklempner, die dann halt irgendwie das Dach eindecken und diese ganzen Regenrinnen machen und so weiter. Und unser Dach sieht top aus. Wir haben ja auch solche flachen Ziegel, wo es ganz wichtig ist, dass das möglichst plan ist, das Dach. Das siehst du auch, wenn du von unten aufs Dach guckst, ist alles echt gut geworden. Gab es dann aber auch wieder so ein Problem beim Balkon. Wir haben zum Beispiel 3 Monate lang den Balkon nicht abgedichtet bekommen, weil dann die Dachdecker einfach nicht mehr aufgetaucht sind. So. Das ist halt auch wieder, ne? Eine Sache top, so, also die Zimmerleute waren top. Bei den Dachdeckern gab es halt wieder Ewigkeiten Schwierigkeiten. War dann wieder speziell. Aber haben wir im Endeffekt auch gelöst bekommen. So. Also jetzt ist das alles dicht, hält auch alles. Aber musste man schon wirklich viel hinterher sein. Und was mich wirklich bis heute absolut begeistert, ist die Technik in dem Haus. Also wir sind jetzt seit 3 Tagen schon wieder komplett autark. Wir haben ja eine großflächige PV-Anlage auf dem Dach, kombiniert mit einem Speicher und einer Wärmepumpe. Und das ist etwas, das finde ich bis heute total geil. Kannst du immer gucken, wie viel Energie du dazu kaufen musst. Kannst jederzeit schauen, was du gerade produzierst, was du einspeist. Also so die Technik in so einem Neubauhaus, gerade mit der Wärmepumpe und PV, kann ich einfach nur jedem empfehlen. Das macht im Neubau total viel Sinn. Da ist eher so ein anderes Thema, was in dem Zusammenhang gar nicht so häufig besprochen wird, spannend, nämlich diese Belüftungsanlagen. Es hört sich immer so toll an, ne? Du hast hier so eine Belüftungsanlage, hast immer frische Luft und so weiter. Aber letztendlich brauchst du das, weil dein Haus so gut isoliert ist, dass es, wenn du die nicht hättest, würde das einfach nur schimmeln. Und hast halt immer eine Geräuschentwicklung dadurch. Also im Hauswirtschaftsraum, wo die Anlage hängt, ist es halt immer dadurch etwas lauter. Merkst es, wenn sie richtig stark läuft, auch in den Zimmern. Bei der Technik würde ich sagen, richtig geil ist PV und Wärmepumpe. Nachteil von dieser ganzen modernen Technik ist diese Zwangsbelüftung, die es wirklich braucht.
Und beim Innenausbau, wie warst du da so zufrieden?
Da hatten wir mal sehr viel Glück. Da gab es nämlich dann einen externen, Marco Beuster, Fliesendiamant Marco Beuster aus Arnsbürg. Das war der beste Handwerker, den wir hier in der Bauphase auf der Baustelle hatten. Wir haben ja die Fliesen schon vorweg geplant mit Frau Libuda und die hat auch schon echt einen Mega-Job gemacht. Hat ganz viele Sachen für uns möglich gemacht, die gar nicht in den Katalogen standen. Und dann kam halt Marco und hat sich das alles nochmal auf der Baustelle angeguckt und hat ganz viele Sachen nochmal so leicht angepasst bei den Fliesen. Ja, das ist einfach nur mega schön geworden. Falls jemand noch einen Fliesenleger sucht, Marco kann ich richtig empfehlen. Und ansonsten beim Innenausbau, ja, kommt dann eins meiner größten Schimpfworte in der Bauphase, was ich absolut unterschätzt habe, das ist das Thema Eigenleistung. Man denkt ja immer so, wenn du so ein Haus baust, naja, streichen oder sowas, machst du selbst. Boden machst du selbst oder hier noch oder das noch. Und dann bist du in dieser Bauphase drin und dann musst du plötzlich das machen. So. Und ich habe es einfach völlig unterschätzt, wie viel Aufwand das wirklich ist, ein ganzes Haus von null an zu streichen. Dir wird halt gesagt, du kriegst so eine schöne, fertige Oberfläche, also so eine Q3-Oberfläche heißt das. Und dann denkst du, ja, okay, dann machst du halt noch ein bisschen Farbe dran und gut. Letztendlich ist es aber Quatsch. Also die werben da mit so Fipro-Plan und dass das alles total gut schon aussieht. Ey, wir haben so viel nachgearbeitet. Da gab es dann sogar auch mal eine Gutschrift für, weil wir so viel beim Putzen nacharbeiten mussten. Und das hat den ganzen Zeitplan völlig durcheinander gebracht. Und worauf du auch aufpassen musst, ist, du darfst normalerweise Eigenleistungen erst am Ende der Bauphase erbringen. Also nicht während der Bauphase. Das ist dann wirklich, du musst das mit dem Bauleiter absprechen, dann musst du auch was unterschreiben, dass du einen Haftungsausschluss machst. Also das ist wirklich etwas, worauf jeder, der sich darauf einlässt, gucken muss, dass er die Eigenleistung wirklich in der Bauphase erbringen darf und nicht am Ende. Weil sonst, ganz platt gesagt, kannst du mit weißer Farbe anfangen, wenn deine Küche schon drin ist oder wenn dein Bad komplett eingerichtet ist. Ja, das war so die größte Herausforderung, weil das Haus war nicht trocken genug, wir konnten es nicht richtig streichen. Wir haben dann das gesamte Haus weiß gestrichen, dann habe ich zum ersten Mal eine Wand abgeklebt, um das farbig zu machen. Und dann kam mir die ganze Farbe und der ganze Putz wieder entgegen. Ja, das war echt so ein Moment, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Wir haben es halt irgendwie hinbekommen. Wir haben 4 Wochen gebraucht, um das irgendwie alles zu streichen. Ich glaube, ich habe mit 2 insgesamt gerechnet gehabt. Und dann ging es ja direkt weiter mit dem Boden, ne? Dann habe ich hier 140 Quadratmeter Parkett in Eigenleistung gelegt. Und auch da, also du musst halt immer aufpassen, wie feucht ist das Gebäude noch. Man geht halt häufig, wenn man so ein Hobbyhandwerker ist, wie ich, davon aus, von so einem Bestandshaus und kennt sich halt mit diesen Gegebenheiten im Neubau noch nicht so richtig aus. Und dann hast du halt das Problem bei dem Boden zum Beispiel, dass der Estrich irgendwie dann doch an einer Stelle nicht vage genug ist oder dass es noch zu feucht ist. Damit kannst du dich dann daher wirklich in so eine richtig blöde Lage bringen, weil irgendwann steht ja dann dein Umzugstermin an und bist halt gar nicht so richtig, naja, darauf vorbereitet, weil du einfach viel zu kurz geplant hast, so.
Also da lieber einen Puffer planen.
Ja, lieber einen Pufferplan oder es im Endeffekt vielleicht einfach sein lassen. Bei den Malerarbeiten würde ich jetzt im Nachgang sagen, würde ich nie wieder machen. So, und da denkt man ja, das ist somit das Einfachste, aber nee, ist es gar nicht.
Wie oft warst du denn so auf der Baustelle? Es klingt nach mit so einem Nebenjob quasi. Also es klingt schon, als wärst du da viel gewesen.
Ich war jeden Tag da. Ich habe jeden Tag zu meiner Frau gesagt, ich fahre zur Bauabnahme, habe mir immer angeguckt, was an dem Tag gemacht wurde, habe Fotos gemacht und konnte dann immer direkt reagieren, wenn halt ein Problem aufgetreten ist. Und das hat auch wirklich Sinn gemacht. So. Also der Bauleiter ist auch schon häufig da, aber ich selbst war halt viel öfters da und konnte dann halt immer direkt einfach sagen, hey, mir ist da was aufgefallen, kannst mal da gucken. Oder wenn du mit den Handwerkern sprichst, ne, das ist auch einfach nicht zu unterschätzen. Dann sagen dir die nochmal, willst du das nicht anders machen? Also dann machen die dir nochmal auf der Baustelle ein paar Vorschläge, was dein Haus dann auch einfach besser macht. So. Also das würde ich auch jedem empfehlen, einfach jeden Tag, wenn was denn passiert. Ne? Es gibt ja auch mal Tage, wo nichts los ist. Aber ja, jeden Tag auf die Baustelle zu gehen.
Geht wahrscheinlich für Menschen, die jetzt weiter weg bauen, dann nicht, ne? Aber wenn man es kann, ist es ja sicherlich. Also ich erinnere mich auch, dass mein Schwiegervater gesagt hat, als wir überlegt haben, ob wir bauen, und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir das nebenbei so machen sollen. Und dann meinte er so, ja, er stellt sich dann da mit dem Wohnmobil hin und er würde das schon für uns übernehmen.
Ja, da ist dein Schwiegervater auch schlau, weil genauso musst du es auch machen. Ansonsten, also wir haben uns gegen ein Gutachten entschieden, ne, musst du auch dazu sagen. Weil ich halt dachte, wir haben ja das Haus da, wir haben ja ein Haus komplett selber gebaut und ja, ich habe auch schon ein Haus renoviert und ich dachte so, naja, so eine gewisse Erfahrung ist da und auch in meinem Netzwerk gab es wirklich Leute, die wirklich vom Bau kommen. Und deswegen dachte ich, brauchen wir es nicht unbedingt. Wenn was ist, dann holen wir halt für diesen einen Fall einen Gutachter. So, haben wir auch gemacht jetzt mit den Fenstern zum Beispiel, ne? Aber du kannst ja auch die ganze Bauphase einfach an den Gutachter abgeben. Und dann macht der das für dich. Das kostet natürlich schon auch ein paar tausend Euro. Aber das würde ich auf jeden Fall machen. Also auch wenn du einen Bauleiter hast, das aber nicht selber zur Baustelle schaffst, dann würde ich auf jeden Fall einen Gutachter einsetzen, der dann für dich diese Abnahmen macht.
Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt über die verschiedenen Gewerke und auch über den Dienstleister, mit dem du gebaut hast. Wie war denn so overall so die Zusammenarbeit?
Also ich würde sagen, mit den meisten Gewerken war das völlig in Ordnung. Also es kann ja immer mal wieder ein Problem geben. Man muss halt einfach dann gucken, was wird da draus gemacht. Und da war immer die Bereitschaft da, die Sachen dann zu korrigieren, besser zu machen. Und viele der Gewerke, die ich hier hatte, haben mich dann auch bei Eigenleistungen unterstützt. Also wenn es dann darum ging, vielleicht Material irgendwie auf den Dachboden zu bringen, weil ich da den Ausbau selber gemacht habe oder so weiter. Also letztendlich muss ich sagen, das war schon in Ordnung. Und meistens waren es dann irgendwelche Kleinigkeiten, über die man sich dann stark ärgert, wo man vielleicht dann nach der Bauphase aber auch einfach merkt, dass man da ein bisschen gelassener sein muss.
Bei den Lieferzeiten, da hast du jetzt auch schon gesagt, also Lieferzeiten habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber es gab ja schon so ein paar Hakeligkeiten. Wie war es so mit Lieferzeiten? Wie war es mit Material? Was gab es da vielleicht noch, was du teilen möchtest?
Bei den Lieferzeiten gab es auf jeden Fall Probleme, aber auch wieder bei den Eigenleistungen. Also Fibrockhaus hat mit seinen Lieferzeiten gar keine Probleme gehabt, außer mit zwei, drei Türen oder so weiter. Aber na ja gut, dann sind die halt 3 Wochen später gekommen. Das war jetzt nicht so schlimm.
War nicht die Haustür.
Nee, ich sehe die Haustür ist genau. Ich selber habe ja aber das Parkett hier gelegt und alle haben mich ausgelacht. Ich habe das Parkett am Black Friday im November bestellt, also ungefähr gut 8 Monate, bevor ich eigentlich gedacht habe, dass ich das einbauen will. Also haben mich ausgelacht nach dem Motto, hey, wieso machst du das? Musst es ja bei dir zu Hause einlagern, dann kannst du es wieder auslagern und zur Baustelle bringen. Ja, es hat nachher ungefähr 4 Monate gedauert, bis das Parkett vollständig bei mir im Lager lag. So, und das gab es immer wieder. Also egal, welches Baumaterial ich online bestelle, auch bis jetzt noch, es gibt immer Probleme. Also diese Online-Baumärkte, das sind die schlimmsten. So, wenn du es vor Ort kaufst, so hier, keine Ahnung, bei Bremer oder so, das ist immer alles gut. Aber sobald du Online-Baumaterial bestellst, boah, ne, also würde ich nicht mehr machen.
Okay, und ist es dann so, dass die das von vornherein sagen oder dass sich das dann immer verschiebt?
Nö. Nö, das steht dann ist auf Lager, Lieferzeit ist ganz normal, so 2 Wochen oder sowas. Ja, und dann kommt die erste Lieferung, dann ist es vielleicht 30% beschädigt, dann kannst du wieder Fotos machen, alles dokumentieren. Musst das ja schon auf dem LKW fotografieren, ne? Also die fordern da ja auch Sachen von dir. Und dann kannst du wieder warten, bis nachgeliefert wird. Dann ist das Material nicht mehr verfügbar, dann musst du erst wieder warten. Ja, das kann schon richtig Nerven kosten.
Okay, du sagtest jetzt gerade, du musst es auf dem LKW schon fotografieren. Also wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt oder generell hast du das dann immer schon von vornherein gemacht?
Generell, ja, generell. Die fordern danach Fotos von dir, wie das Material bei dir angekommen ist. So, und immer wenn dann ein LKW kam, da haben die ja meistens so eine Ameise oder sowas dabei, dann habe ich den, bevor er das auf die Ameise genommen hat und es abgeladen hat, habe ich dem gesagt, stopp, musst du dich auch wirklich, also du darfst dich da nicht vollquatschen lassen von denen und musst einmal rumgehen und alles erstmal fotografieren, dann kannst du ihn abladen lassen. Weil ansonsten sagen sie nachher zu dir, naja, wieso, das habe ich dir doch heile hingestellt und du hast dann nachher bei dir auf dem Hof das irgendwie transportiert und da irgendwelche Beschädigungen reingemacht. Deswegen ist immer am besten auf dem LKW gleich zu gucken, ob da irgendwas kaputt ist und davon dann halt die Fotos zu machen und das wirklich auf dem Lieferschein auch bestätigen zu lassen von dem Fahrer. Da sind die schon sehr trickreich. Also ich habe es wirklich auch erlebt, dass sie die Kisten so hingedreht und gewendet haben, dass man die Löcher in den Kartons nicht gesehen hat. Ich habe ja auch Waschbecken und sowas alles online gekauft. Und da ist es halt einfach nicht so witzig, wenn du dann da irgendwelche Keramikabplatzer und so hast, ne?
Du hast schon gesagt, also als die Farbe, die nicht weiße Farbe dann von der Wand kam, da war es schon so ein Moment, wo du gedacht hast, oh mein Gott. Gab es noch andere Momente, wo du gedacht hast, das war keine gute Idee?
Habe noch so eine geile Anekdote mit den Handwerkern. Mich rief wieder mein Nachbar Klaus an und meinte, Daniel, die Osmanen stehen bei dir vor der Tür und dein Haus ist gelb. So hat er das gesagt. Ich morgens um 8 beim Kaffee. Was ist los? Ging es halt darum, das Haus muss ja verfugt werden. Und wir haben eine Probeverfugung eigentlich abgestimmt gehabt. Also wir haben 3 verschiedene Farben vorher ausgewählt und haben gesagt, ihr macht das einmal am Haus fertig, weil wir uns das nicht vorstellen können, also um 1 Quadratmeter. Und dann entscheiden wir, was das nachher wird. Bin ich hingekommen und habe dann den Vorarbeiter gefragt, wo denn die Probeverfugung ist oder warum er denn meinen kompletten Südgiebel als Probeverfugung macht. Und dann hat er gesagt, wie Probeverfugung, er weiß von nichts. So, und dann habe ich ihm halt das Angebot gezeigt, wo das drin stand. Und dann ab dem Zeitpunkt habe ich nichts mehr verstanden, weil die kamen aus der Türkei und ich habe jedes zweite Wort, was ich gehört habe, war Schwein, Schwein, Schwein. Und ich dachte immer, die reden über mich. Und dachte ich, mir ist mir egal. Also sollen sie mich halt so titulieren. Hauptsache, ich kriege jetzt hier mein Haus so verfugt, wie ich das haben will. Und irgendwann sagte er so, ja, reicht das Schwein nicht. Ich so, welches Schwein denn jetzt? Und dann meinte er seinen Chef, und der Chef hatte nämlich es denen nicht mitgegeben. Ja, und dann haben, das waren irgendwie 6 Leute, also es ist eine Kolonne, die machen für Fibrokhaus alle Häuser fertig. Die fliegen danach, am Tag danach sind die nach Frankfurt geflogen, um da eins fertig zu machen. Und die sind auch wirklich schnell so. Aber da musste die ganze Kolonne irgendwie meine komplette Südseite wieder rauskratzen. Und ich stand daneben und das konnte ich nicht mit angucken. Also ich weiß ja selber, was das dann für ein Aufwand ist, aber es nützte halt nichts, weil wir wollten halt dann so die Farbe dann halt nicht, wir wollten eine andere. Ja, und dann standen die da auf dem Gerüst und haben das alles wieder rausgekratzt. Ich habe es dann ein paar Monate später gefunden, das Material. Das haben die hier einfach nur im Sand eingegraben und ich finde jetzt hier immer noch so eine Brocken mit irgendwie gelbem Fugensand.
Okay.
Ja, auch nett, aber so, das war auch so ein Moment. Wo ich, also hätte ich nicht hingeworfen, aber wo, also der war auch speziell, ne? So, und von den anderen, es gab immer so Kleinigkeiten, also gerade aber eher bei den Eigenleistungen. So, wir haben dann ja auch Abwasser selber gemacht und Regenwasser. Hat es nur geregnet, ist uns die Baustelle abgesoffen. Mussten wir da im Schlamm irgendwie diese Rohre legen. So, das war jetzt auch kein Highlight. Oder ich habe zum ersten Mal Fischgrätparkett gelegt. Das war jetzt auch was ich nicht nochmal machen möchte. Also
Klingt auch mal ein bisschen so nach Next Level, ne?
ja, ich habe mir da einiges zugetraut. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir ja nebenher noch Nachwuchs bekommen. Oder das heißt vergessen, ich habe einfach völlig unterschätzt, wie das ist. So, hat nachher im Endeffekt immer alles funktioniert, aber ich glaube, ich bin in dem Jahr Bauzeit auch irgendwie 10 Jahre älter geworden.
Ist eine ganz gute Überleitung. Wie war das denn so im Familienleben? Also wie hat dieser ganze Baualltag euer Familienleben beeinflusst?
Es war schon hart. Wir hatten irgendwie so zwei getrennte Leben praktisch. Also wir hatten, oder zwei getrennte Welten. Ich habe einfach Bau gemacht. Ich hatte und Job halt. Und meine Frau hat halt irgendwie sich um die Kinder gekümmert. Und wir haben es irgendwie auch dann echt gut zusammen gemanagt bekommen. Aber wir mussten uns da auch völlig auf den anderen verlassen. Und es war nicht mehr so ein schönes Miteinander, sondern jeder musste halt irgendwie so performen. Es war schon hart. Ich hatte keinen einzigen Tag Urlaub in dem Jahr. Sondern war halt einfach immer in meinem Urlaub auf der Baustelle. Und gerade deswegen, wenn man auch irgendwie Nachwuchs plant und so, ja, da wäre ich echt richtig vorsichtig jetzt so im Nachhinein, was das Thema Eigenleistung angeht, weil das ist schon für das Familienleben absolut, absolut schlecht.
Gab es denn auch so emotional tolle Momente während der Bauphase, wo du so dachtest, Mensch, ja, das, also ich stelle mir das so vor, wenn das dann so sozusagen Form annimmt, das Haus, dass man dann denkt, ah ja, jetzt dafür mache ich das? Oder welche Momente waren es für dich, die besonders emotional positiv waren, die du gerne in Erinnerung behalten willst?
Also so an zwei erinnere ich mich da immer echt gut. Als ich das Fischgrät gelegt habe, habe ich das nachts gerne so bis um 10 oder so gemacht. Und dann gab es immer einen super schönen Sonnenuntergang. Und das war einfach nur magisch, als wenn man dann so in dem Haus ist, das so langsam entsteht, wo die Räume so langsam fertig werden, dann kommt da die Sonne so rein. Das war schon echt schön. Also so dieses Feeling langsam zu kriegen, oh, das wird hier fertig, ich wohne hier langsam drin und es sieht toll aus, weil das weißt du ja am Anfang auch nicht, wenn du das alles auf Papier planst, ob dir das nachher gefällt, ne? So, aber dann so mal so die ersten Impressionen zu kriegen, boah, das wird hier ein Zuhause und es ist schön. So, das war schon cool. Und ich weiß noch, als wir die Hausübergabe hatten, das war auch ein ganz krasser Tag, wir wussten, um 12 gibt die Schlüssel fürs Haus. Und unser Ziel war, dass wir dann abends das erste Mal auch da drin schlafen. Und dann habe ich alles durchgetaktet gehabt mit der Familie. Die haben sich auch wirklich darauf eingelassen, also meine Frau und die Kids. Weil das war wirklich dann, wir mussten dann von der Hausübergabe schnell nach Stockelsdorf fahren, die ganzen Sachen einpacken, was wir brauchten und wieder zurück. Das haben wir dann eine Fuhre gemacht. Und es hat den ganzen Tag geregnet, wirklich den ganzen Tag. Und ich musste dann noch eine Fuhre fahren, um die Matratzen zu holen im Anhänger. Ich hatte schon echt keine richtige Lust mehr, weil der ganze Anhänger war schon so halb nass. Und dann bin ich hier losgefahren und dann kam plötzlich die Sonne durch. Und ich hatte auf dieser ganzen Fahrt drei verschiedene Regenbogen. Also das war so schön. Dann bin ich irgendwie Richtung Lübeck gefahren, kam wieder einer irgendwie auf und dann dachtest du so, boah, ist das magisch hier irgendwie gerade, ne? Das hat sich dann auch so durchgezogen. Wir waren dann, ich war irgendwie um 19 Uhr dann das erste Mal wieder zurück im Haus, habe dann die Sachen ausgeladen und die Sonne war noch da. Ich hatte dann irgendwie Pizza mitgebracht aus Lübeck und wir hatten dann einen richtig schönen Abend dann. Und das war schon geil, das war wirklich so wie geschafft, ne?
So von so magischen Momenten nochmal so hart auf die Fakten geguckt. Der Kostenrahmen, den ihr euch so gesteckt habt, ist der eingehalten worden oder seid ihr da doch drüber gekommen?
Also den Kostenrahmen, den wir mit dem Bauträger abgestimmt hatten, also für die Leistung, die er verantwortlich war, da wurde es sogar günstiger. Du hast dann Angebote, also wirklich alles bis ins Kleinste aufgelistet. Und wenn du halt dann Sachen nicht brauchst oder veränderst, dann werden teilweise die Sachen dann auch noch während der Bauphase rausgestrichen. Also du hast dann nicht einen festen Preis, sondern da kannst du wirklich jede einzelne Sache nochmal verhandeln. Und die haben halt einfach bei einer internen Prüfung nochmal festgestellt, dass sie zwei, drei Fenster zu viel berechnet hatten, sodass es bei uns eigentlich während der gesamten Bauzeit immer nur günstiger wurde mit dem Bauträger und nie teurer. So, das war schon echt super. Wo es nachher noch teurer wurde oder wird, das wissen wir noch nicht so genau. Wir sind jetzt gerade angefangen mit den Außenanlagen. Ich befürchte, dass wir hier schon eher teurer werden. Kann gut sein, das weiß ich noch nicht genau. Aber eigentlich so vom Plan her hat das schon ziemlich gut funktioniert bisher.
Okay, und musstet ihr irgendwie Abstriche machen oder umplanen irgendwo?
Nee, im Gegenteil, wir haben einfach immer nur drauf geplant. Immer wenn wir beim Bauträger irgendwo was gefunden haben, wo es günstiger wurde, haben wir es an anderer Stelle wieder ausgegeben. Weil wir halt auch immer Handwerker dann hier hatten, die dann noch gesagt haben, da wollt ihr das nicht so machen. Zum Beispiel beim Fliesenleger, der hat dir dann gezeigt, naja, du kannst jetzt die Kanten so verfugen oder so verfugen. Wenn du das anders machst, sieht es besser aus, kostet aber ein paar Euro mehr. So, und da haben wir dann schon an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal irgendwie ein bisschen was, ja, bisschen den Kostenrahmen erhöht, aber es ist immer im Rahmen geblieben. So, also es ist nicht irgendwie, dass wir nachfinanzieren mussten oder dass uns irgendwas total überrascht hat.
Gab es so was ganz Unvorhergesehenes an Kosten?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich hatte es ja im ersten Teil schon gesagt, ne, ich hatte ja mir diese riesige Tabelle angelegt. Mich haben nur teilweise eher Dinge überrascht, wie teuer sie sind. Aber ich habe die immer rechtzeitig geplant, von daher kamen die nachher nicht mehr unvorhergesehen auf mich zu.
Was war so das, wo du dachtest, wo so der größte Überraschungsmoment war? Was war so am teuersten? Also nicht am teuersten, aber so, wo du dachtest, das ist aber echt teuer, obwohl es vielleicht mini klein ist.
Das Vermessen, das Grundstück vermessen. Also insgesamt hast du, glaube ich, dreimal einen Vermesser auf dem Grundstück. Es wird eine Grobeinmessung deines Grundstücks gemacht, dann wird eine Feineinmessung gemacht und dann wird eine Endabmessung gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, vielleicht kostet das mich insgesamt 2000 Euro. Ich glaube, wir haben nachher insgesamt am Ende 5000 Euro nur für Messungskosten. Das fand ich schon heftig dafür, wie häufig die hier waren und so, ist das schon sehr viel Geld gewesen.
Jetzt hast du ja ganz, ganz viel geteilt. Das war super spannend, fand ich. Also gerade ich habe mich ja damals dann entschieden, doch nicht den Schwiegervater immer auf die Baustelle schicken zu müssen, sondern zu kaufen und habe dementsprechend nicht gebaut und habe aber jetzt wirklich viel gelernt. Also entweder, dass man immer auf der Baustelle sein muss oder einen Gutachter zum Beispiel haben muss, dass Fischgrätparkett sehr anstrengend sein kann und dass es gut ist, jemanden zu haben wie den Klaus, der dann auch mal noch mal drauf guckt und vielleicht, wenn man selber auch nicht da ist, guckt und sagt irgendwie die Fenster, du, die sehen aber nicht so aus, wie sie sein sollten. Ich habe auch gelernt, das Bauamt nimmt man gerne schon ein bisschen vorher mit und hofft dann, dass die Ansprechpartnerin auch bleibt, mit der man alles besprochen hat. Genau, also du hast super viel geteilt, ganz, ganz lieben Dank dafür schon mal. Wenn du jetzt zurückblickst auf auf die Phase, wo es dann ernst wurde, was war da so die größte Überraschung, positiv oder negativ, während der ganzen Bauphase?
Also wir haben zwei Sachen in Erinnerung, die mega geil waren. Das war einmal die Küchenplanerin. Die hat uns hier eine Küche fertig gemacht. Das ist absolut mega schön. Und der Fliesenleger Marco. Das ist eine Stegelmann-Küchen in der Nähe von Bad Segeberg. Die sind einfach nur richtig gut. Nicole. Also ihr müsst auf jeden Fall auch zu Nicole gehen. Und hier Fliesendiamant, Marco Beuster. Das waren die beiden absolut die. Also ich habe immer gesagt, wenn du hier einen Handwerker hast, so von 10 Stück, sind 2 so, die machen dein Bauprojekt wirklich viel besser und geiler. Also weil die einfach Bock drauf haben und eigene Ideen einbringen und irgendwie das Ding mit dir zusammen irgendwie so fühlen und leben. Und dann hast du so 3 bis 4, die machen einfach so das okay. Und der Rest ist einfach nur so Auftragserfüller. Die gucken in den Auftrag rein und machen das fertig, aber häufig dann so zu 70-80%, wo du dann immer hinterherrennen kannst. Also dich nerven echt sehr viele Sachen, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Bei vielen Sachen musst du immer hinterhergehen. Deswegen freust du dich so sehr über die 2, 3, die dann einfach da mal rausstechen. Ne? Und das war dann halt auch das Negative. Also das, was am schlechtesten war während der ganzen Bauphase bis hierher, sind auf jeden Fall die Fensterbauer. Die Putzer, also die hier den Putz gemacht haben, weil wir super viel nacharbeiten mussten. Und die Dachklempner, die hier einfach mal, weiß ich nicht, 3 bis 4 Monate den Balkon nicht abgedichtet haben und uns das Wasser hier im Haus stand, so. Also das war schon nicht so geil. Das hätte man vermeiden können. Summe summarum würde ich sagen, war es gut, dass wir so mit denen gebaut haben. Ich habe das ja dann auch im Vergleich gehabt mit anderen, wie andere so bauen. Man ist ja in so einer Bubble drin. Ne? Man guckt sich dann ja auch bei Instagram und so weiter andere Leute an, die gerade in der Bauphase sind. Hat schon einige härter erwischt als uns.
Du hast ja jetzt auch nochmal gesagt, Thema Eigenleistung, das hatte ich jetzt nicht nochmal aufgegriffen, aber auch das macht ja sicherlich auch nochmal einen Unterschied, wenn man sich da vertut. Aber ich habe jetzt verstanden, das, was alles sozusagen von, ihr habt ja mit Fibrokhaus gebaut, was da so kam, war im Großen und Ganzen alles ganz, ganz gut. Es gab Diamanten im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber eben auch ein paar, die eben Dienst nach Vorschrift gemacht haben. Aber insgesamt, ihr wohnt ja jetzt da auch drinnen, ne? Wie fühlt sich das jetzt richtig gut an?
Ja, inzwischen schon. Ich wurde am Anfang gefragt, ob wir angekommen sind. Ich habe das immer nicht gerafft. So. Ja, natürlich sind wir angekommen, wir wohnen da. Aber irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, wir sind ja Mitte September waren wir drin. Übrigens 1 Monat früher als geplant. Und es hat dann aber gute 3, 4 Monate gedauert, bis ich wirklich so runtergefahren bin. Weil, also so, das war einfach so eine intensive Phase. Und dann, also so nach 3, 4 Monaten bin ich angekommen und es fühlt sich jetzt auch wirklich gut an.
Daniel, ganz, ganz lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Wenn ihr noch Fragen zum Thema Neubau habt, dann schaut gerne auf unserer Homepage www.drklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Auch wenn ihr Fragen oder Wünsche, Themenwünsche, Ideen oder Lob und Kritik habt, dann freuen wir uns über euer Feedback sehr gerne an hausgefragt@drklein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.